Aus dem Konferenzzentrum am Tempelplatz in Salt Lake City übertragen wir die 179. Frühjahrsgeneralkonferenz der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage. Bei der Konferenz sprechen Generalautoritäten und Führungsbeamte der Kirche. Für die Musik in dieser Versammlung sorgt der Tabernakelchor. Es sind Mitglieder und Amtsträger der Kirche aus allen Teilen der Welt erschienen, um Rat und Weisung von ihren Führern zu erhalten. Diese Sendung ist eine öffentliche Dienstleistung von Bonneville Communications. Jede Wiedergabe, Aufzeichnung, Abschrift oder sonstige Verwendung ohne schriftliche Zustimmung ist untersagt. Thomas S. Monson, Präsident der Kirche, leitet diese Versammlung.
Brothers and sisters,
Brüder und Schwestern, wir heißen Sie willkommen zur ersten Versammlung der 179. Frühjahrsgeneralkonferenz der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage, und begrüßen Sie ganz herzlich als Mitglieder und Freunde hier im Konferenzzentrum und in aller Welt, wo auch immer Sie sich befinden. Wir begrüßen auch die hier anwesenden Generalautoritäten und Präsidentschaften der Hilfsorganisationen. Wir danken den Betreibern der vielen Fernseh- und Radiosender, Satellitenanlagen und Kabelstationen, die ihre Einrichtungen zur Verfügung stellen, damit diese Konferenz vielerorts von einem großen Publikum mitverfolgt werden kann. Die Musik in dieser Versammlung übernimmt der Tabernakelchor unter der Leitung von Edgar Thompson und Mac Wilberg mit Clay Christiansen und Andrew Unsworth an der Orgel. Der Chor hat diese Versammlung mit dem Lied »Der Morgen naht« eröffnet und erfreut uns nun mit dem Lied »Blickt auf den Herrn«. Das Anfangsgebet spricht dann Elder Charles Didier von den 70ern.
Unser geliebter Vater im Himmel, wir danken dir für diese wunderbare musikalische Einleitung in die Konferenz durch den Tabernakelchor, die uns anregt, zu Christus zu kommen, deinem Sohn, unserem Erlöser und Erretter. Als Mitglieder deiner Kirche haben wir uns von allen Enden der Erde versammelt, so wie du es uns geboten hast, vereint durch die Wunder der modernen Technik, um den Propheten, Sehern, Offenbarern zu lauschen. Wir danken dir für unseren lebenden Propheten, Präsident Thomas S. Monson, dass er uns in diesen letzten Tagen führt, in den sittlichen, zeitlichen und geistigen Stürmen des Lebens. Hilf uns nun, Vater, das Herz zu öffnen und den Sinn, damit wir für die Eingebung des Geistes empfänglich sind, damit wir erbaut werden und entschlossen sind, in aller Heiligkeit vor dir zu handeln. Das bitten wir dich im Namen deines Sohnes Jesus Christus. Amen.
Ich freue mich, nun zu Ihnen sprechen zu dürfen. Nach meinen Worten singt der Chor das Lied »Israel, der Herr ruft alle«. Nach dem Lied wird Elder Robert D. Hales vom Kollegium der Zwölf Apostel zu uns sprechen. Danach hören wir von Schwester Margaret S. Lifforth, erste Ratgeberin in der Präsidentschaft der Primarvereinigung. Darauf spricht Bruder Michael A. Nider, der zweite Ratgeber in der Präsidentschaft der jungen Männer, zu uns. Meine lieben Brüder und Schwestern, zu Beginn dieser, der 179. Frühjahrsgeneralkonferenz, nehmen wir betrübt die Abwesenheit von Elder Joseph B. Worthlin vom Kollegium der Zwölf Apostel zur Kenntnis. Wir trauern um ihn, wir vermissen ihn. Wir bekunden seinen Angehörigen unsere Anteilnahme. Ohne Zweifel führt er seine großartige Arbeit auf der anderen Seite des Schleiers fort. Aufgrund des Dahinscheidens von Elder Worthlin ist dem Kollegium der Zwölf Apostel ein Platz frei geworden. Nach ausgiebigem Fasten und Beten haben wir Elder Neil Wynton Anderson dazu berufen, diesen Platz einzunehmen. Wir legen Ihnen seinen Namen heute Morgen zur Bestätigung vor. Wer von Ihnen das Gefühl hat, er könne diesen Bruder in seiner heiligen Berufung unterstützen, möge dies bitte durch Heben der Hand kundtun. Wer dagegen ist, zeige es durch dasselbe Zeichen. Wer ist dafür? Danke. Ist jemand dagegen? Wir danken Ihnen für Ihre Unterstützung. Der Name von Elder Anderson wird nun mitverlesen, wenn heute Nachmittag die Beamten der Kirchen vorgelegt werden. Elder Anderson, wir bitten Sie nun, bei den zwölf Aposteln auf dem Podium Ihren Platz einzunehmen. Wir freuen uns darauf, von Ihnen in der Sonntagvormittagsversammlung der Konferenz zu hören. Das ist der längste Weg, den Sie je nehmen werden. Das weiß ich aus Erfahrung. Seit wir vor 6 Monaten zusammenkamen, meine Brüder und Schwestern, war ich mit Präsident Henry B. Eyring und Schwester Eyring in Mexiko-Stadt, um dort den Tempel erneut zu weihen. Viele Monate lang war er umfassend renoviert worden. Am Abend vor der erneuten Weihung fand im Aztekenstadion eine herrliche kulturelle Veranstaltung statt. Etwa 87.000 Zuschauer zwängten sich in das Open-Air-Stadion und die mitwirkenden über 8.000 junge Menschen boten in einem 80-minütigen Programm Musik, Tänze und mexikanische Geschichte dar. Präsident Eyring und ich bekamen einen farbenfrohen Schal und einen Sombrero überreicht. In dieser landestypischen Tracht musste ich der Gruppe einfach ein Ständchen bringen. Eine Improvisation von El Rancho Grande, das ich damals in der 9. Klasse im Spanischunterricht gelernt hatte. Das mache ich heute nicht nochmal. Jede der beiden Weihungssessionen am folgenden Tag war vom Geist des Herrn erfüllt. Erst vor 2 Wochen haben wir in 12 Sessionen den Draper-Utah-Tempel geweiht. Ein herrliches Gebäude inmitten des Vorgebirges im südlichen Abschnitt des Salzseetals. Dort hatten etwa 685.000 Menschen, Mitglieder der Kirche und Nichtmitglieder gleichermaßen, die Tage der offenen Tür genutzt. Über 365.000 Mitglieder nahmen an den Weihungssessionen teil. Auch an denen, die per Satellit in viele Pfahlzentren übertragen wurden. Der Geist des Herrn war in reichem Maße zugegen, als der Tempel geweiht wurde. In naher Zukunft werden wir den Ochre Mountain Tempel weihen und in den kommenden Monaten und Jahren wird es viele weitere Weihungen geben. Wir freuen uns darauf. Eine Tempelweihung hat etwas an sich, was einen zu einer erneuten Bewertung seiner Leistung veranlasst und den aufrichtigen Wunsch weckt, es sogar noch besser zu machen. Nun, meine Brüder und Schwestern, freue ich mich zu berichten, dass die Kirche sehr gut gedeiht. Das Werk des Herrn macht ununterbrochen weiter Fortschritt. Wir haben jetzt etwa 53.000 Missionare, die in 348 Missionen überall auf der Welt dienen. Wir nehmen den Auftrag des Erlösers unbedingt ernst. Darum geht zu allen Völkern und macht alle Menschen zu meinen Jüngern. Tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Wir sind zutiefst dankbar für die Arbeit unserer Missionare und für die Opfer, die sie und ihre Angehörigen bringen, damit sie diesen Dienst leisten können. Wir haben außerdem zahllose ehrenamtliche Helfer und Missionare, die nicht missionarisch tätig sind. Das sind in der Regel ältere Menschen, die ihre Zeit und ihre Talente dafür einsetzen, das Werk des Herrn voranzubringen und den Kindern des himmlischen Vaters ein Segen zu sein. Wie dankbar sind wir doch für den wichtigen Dienst, den diese Menschen leisten. Der ständige Ausbildungsfonds, eingerichtet im Jahr 2001, macht weiterhin Fortschritte. Seit seinem Bestehen haben bisher 35.600 junge Männer und Frauen sich dafür angemeldet und sich aus- und weiterbilden lassen, um ihr Können und ihre Chancen am Arbeitsmarkt zu verbessern. Bislang haben 18.900 von ihnen die Ausbildung abgeschlossen. Dank der gut 2,5-jährigen Ausbildung, die sie im Schnitt erhalten, erhöhen sich ihre Einkommensaussichten um das 3- bis 4-fache. Welch ein Segen ist das in ihrem Leben? Dies ist in der Tat ein inspiriertes Programm. Meine Brüder und Schwestern, ich danke Ihnen für Ihren Glauben und Ihre Hingabe an das Evangelium. Ich danke Ihnen für die Liebe und Fürsorge, die Sie einander erweisen. Ich danke Ihnen für den Dienst, den Sie in Ihren Gemeinden und Zweigen, in Ihren Pfählen und Distrikten leisten. Dieser Dienst ist es, der den Herrn in die Lage versetzt, seine Absichten hier auf Erden zu verwirklichen. Ich danke Ihnen für die Wohltaten, die Sie mir erweisen, wohin ich auch komme. Ich danke Ihnen für Ihre Gebete für mich. Ich verspüre diese Gebete und ich bin äußerst dankbar dafür. Nun, meine Brüder und Schwestern, freuen wir uns auf die Botschaften, die wir die nächsten beiden Tage hören werden, damit wir belehrt und inspiriert werden und uns erneut fest vornehmen mögen, das Evangelium zu leben und dem Herrn zu dienen. Diejenigen, die zu uns sprechen werden, haben bei der Vorbereitung ihrer Botschaft nach göttlicher Hilfe und Weisung getrachtet. Sie wurden inspiriert zu dem, worüber sie zu uns sprechen werden. Diejenigen von Ihnen, die neu in der Kirche sind, heißen wir willkommen. Für diejenigen von Ihnen, die mit Schwierigkeiten, mit Enttäuschung oder mit einem Verlust zu kämpfen haben, beten wir. Unser himmlischer Vater liebt jeden von uns und weiß, was wir brauchen. Mögen wir von seinem Geist erfüllt sein, während wir die Worte hören, die uns überbracht werden. Darum bete ich heute Morgen zu Beginn dieser großartigen Konferenz. Und ich möchte hinzufügen und denke gerne dabei an Präsident Gordon B. Hinckley zurück, der mir vorangegangen ist. Ich bin sicher, dass auch er auf der anderen Seite des Schleiers gut dient. Im Namen unseres Herrn und Erlösers Jesus Christus. Amen.
Come to Zion.
Komm nach Zion.
How blessed we are.
Wie gesegnet sind wir doch, von einem lebenden Propheten geführt zu werden. Präsident Thomas S. Monson ist in der Zeit der Weltwirtschaftskrise aufgewachsen und hat gelernt, wie man seinem Nächsten dient. Seine Mutter bat ihn oft, bedürftigen Nachbarn Essen zu bringen, und sie gab obdachlosen Männern die Möglichkeit, im Austausch für eine warme Mahlzeit kleinere Arbeiten zu verrichten. Später als junger Bischof erhielt er von Präsident J. Reuben Clark den Rat, sein Gut zu entwidmen und Sorg für die Armen. Präsident Monson hat sich für die Witwen eingesetzt. Im Laufe der Jahre wurde sein Einsatz für seine Mitmenschen auf der ganzen Welt das herausragende Merkmal seines Wirkens. Wir sind dankbar für Ihr Beispiel. Danke, Präsident Monson. Brüder und Schwestern, wie Präsident Monson wachsen auch unsere Kinder in Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheit auf. Unsere Großeltern und Urgroßeltern haben durch wirtschaftliche Not ganz wesentliche Lektionen fürs Leben gelernt. Ebenso kann sich das, was wir in der gegenwärtigen Lage lernen, für uns und spätere Generationen segensreich auswirken. Heute spreche ich zu all denen, deren Entscheidungsfreiheit aufgrund der Folgen früher getroffener, unüberlegter Entscheidungen eingeschränkt sind. Damit meine ich vor allem Entscheidungen, die zu übermäßigen Schulden geführt haben oder zu einer Abhängigkeit vom Essen, von Drogen, von Pornografie oder sonstigen Denk- oder Verhaltensmustern, die das Selbstwertgefühl schwächen. All dies wirkt sich auf uns aus und schadet auch den familiären Beziehungen. Natürlich können einige Schulden, etwa für eine Ausbildung, ein bescheidenes Eigenheim oder ein einfaches Auto, nötig sein, um für die Familie sorgen zu können. Doch leider entstehen weitere Schulden, wenn wir unsere Wünsche und den Hang zur Sucht nicht im Griff haben. Ob Schulden oder Abhängigkeit, die hoffnungsvolle Lösung ist dieselbe. Wir müssen uns in den Herrn wenden und seine Gebote befolgen. Wir müssen uns mehr als alles andere wünschen, unser Leben zu ändern, damit wir den Kreislauf der Verschuldung durchbrechen und weitere ausufernden Wünsche bezwingen können. Ich bete darum, dass Sie in den nächsten Minuten und während der ganzen Konferenz von Hoffnung erfüllt werden. Hoffnung auf unseren Erlöser Jesus Christus und in den Lehren seines wiederhergestellten Evangeliums Hilfe finden. Unsere Schwierigkeiten, einschließlich derer, die wir durch unsere eigene Entscheidung verursacht haben, sind Teil unserer irdischen Bewährungsprobe. Ich versichere Ihnen, dass die Macht des Erlösers auch in Ihren Lebensumständen wirken kann. Durch ihn kann jeder Kampf uns Erfahrungen bringen und uns zum Guten dienen. Jede Versuchung, die wir überwinden, soll uns stärken, nicht zerstören. Der Herr wird niemals zulassen, dass wir über unsere Kraft hinaus leiden. Wir dürfen nicht vergessen, dass der Widersacher uns sehr gut kennt. Er weiß, wo, wann und wie er uns versuchen kann. Wenn wir den Eingebungen des Heiligen Geistes Folge leisten, lernen wir, die Verlockungen des Widersachers zu erkennen. Anstatt der Versuchung nachzugeben, müssen wir lernen, mit unerschütterlicher Entschlossenheit zu sagen: Weg mit dir, Satan. Unser Erfolg wird nicht daran gemessen, wie stark wir versucht werden, sondern daran, wie gewissenhaft wir darauf reagieren. Wir müssen unseren himmlischen Vater um Hilfe bitten und durch das Sühnopfer seines Sohnes Jesus Christus Kraft finden. Sowohl im zeitlichen wie auch im geistigen Bereich versetzt uns diese göttliche Hilfe in die Lage, vorausschauend für uns selbst und für andere zu sorgen. Was bedeutet vorausschauende Fürsorge? Jeder von uns hat die Aufgabe, für sich selbst und seine Familie zu sorgen, sowohl in zeitlicher wie auch in geistiger Hinsicht. Um vorausschauend für uns und andere zu sorgen, müssen wir die Grundsätze einer vorausschauenden Lebensweise in die Tat umsetzen. Mit Freude unseren Verhältnissen entsprechend leben und zufrieden sein mit dem, was wir haben, übermäßige Schulden vermeiden, gewissenhaft sparen und uns auf Notzeiten vorbereiten. Wenn wir vorausschauend leben, können wir für uns selbst und für unsere Familie sorgen und außerdem dem Beispiel Jesu folgen und unseren Mitmenschen dienen und helfen. Mit diesem vorausschauenden Verhalten befolgen wir grundlegendes Gebot, nämlich, du sollst nicht verlangen. Anspruchsdenken ist in unserer Welt weit verbreitet. Manch einer ist verlegen, schämt sich, fühlt sich weniger wert, nur weil seine Familie nicht alles hat, was die Nachbarn haben. Das hat zur Folge, dass man Schulden aufnimmt für Sachen, die man sich nicht leisten kann und eigentlich auch nicht braucht. Sobald wir das tun, werden wir zeitlich und geistig arm. Wir geben ein Stück unserer kostbaren, unbezahlbaren Entscheidungsfreiheit auf und begeben uns in selbstverschuldete Knechtschaft. Geld, das wir dazu hätten verwenden können, für uns und andere zu sorgen, wird nun gebraucht, um Schulden abzuzahlen. Übrig bleibt oft nur so wenig, dass es gerade einmal für die elementaren Grundbedürfnisse ausreicht. Wenn man am Existenzminimum lebt, ist man niedergeschlagen, das Selbstwertgefühl leidet und die Beziehung zur Familie, zu Freunden, Nachbarn und zum Herrn wird geschwächt. Man hat weder Zeit noch Energie oder Interesse, nach Geistigen zu trachten. Wie also vermeiden und überwinden wir Verhaltensweisen, die zu Schulden und zu Abhängigkeit von zeitlichen und weltlichen Dingen führen? Ich möchte Ihnen erzählen, was ich über eine vorausschauende Lebensweise gelernt habe. Zwei Lektionen, die jedem von uns helfen können. Dies habe ich, wie viele andere wichtige Lektionen fürs Leben, von meiner lieben Frau gelernt. Diese Lektionen habe ich zu zwei verschiedenen Zeitpunkten in unserer Ehe gelernt. Beide Male ging es darum, dass ich meiner Frau ein besonderes Geschenk kaufen wollte. Die erste Lektion lernte ich, als wir frisch verheiratet waren und nur sehr wenig Geld hatten. Ich war in der Luftwaffe und wir konnten Weihnachten nicht zusammen feiern. Als ich wieder zu Hause war, sah ich in einem Schaufenster ein wunderschönes Kleid und sagte zu meiner Frau, ich wolle es ihr kaufen, wenn es ihr gefalle. Mary ging in die Umkleidekabine. Kurze Zeit später kam die Verkäuferin heraus und hängte das Kleid zurück ins Schaufenster. Ich fragte, was passiert? Und sie antwortete, es war ein wunderschönes Kleid, aber wir können es uns nicht leisten. Diese Worte gingen mir sehr zu Herzen. Ich habe festgestellt, dass ich liebe dich die liebevollsten Worte sind, aber die fürsorglichsten Worte, die wir zu unseren Lieben sagen können, lauten, wir können es uns nicht leisten. Die zweite Lektion lernte ich einige Jahre später, als wir finanziell in gesicherten Verhältnissen lebten. Unser Hochzeitstag rückte näher und ich wollte Mary einen eleganten Mantel kaufen, um meine Liebe und meine Dankbarkeit für die vielen glücklichen gemeinsamen Jahre zum Ausdruck zu bringen. Ich fragte sie, was sie von dem Mantel hielte, und ihre Antwort drang mir wiederum tief ins Herz. Wo sollte ich ihn anziehen? Fragte sie. Sie war damals in der Gemeinde FFV-Leiterin und kümmerte sich um bedürftige Familien. Dann lehrte sie mich etwas, was ich nie vergessen werde. Sie sah mir in die Augen und fragte sanft, möchtest du ihn für mich kaufen oder für dich? Mit anderen Worten, möchtest du mit diesem Geschenk deine Liebe zeigen oder möchtest du mir zeigen, dass du gut für mich sorgen kannst? Ich dachte über ihre Frage nach und mir wurde bewusst, dass ich dabei weniger an sie und unsere Familie dachte als an mich. Danach führten wir ein ernsthaftes Gespräch, das unser Leben veränderte. Wir sprachen über eine vorausschauende Lebensweise und kamen überein, dass wir unser Geld lieber dafür verwenden wollten, die Schulden für das Haus abzuzahlen und für die Ausbildung unserer Kinder zu sparen. Diese beiden Lektionen sind der Wesenskern einer vorausschauenden Lebensweise. Wenn wir entscheiden müssen, ob wir etwas kaufen oder konsumieren oder Geld für weltliche Unternehmungen ausgeben, müssen wir alle lernen, entweder zu sagen, wir können uns das nicht leisten, auch wenn wir es gerne haben wollten, oder wir können uns leisten, aber wir brauchen es nicht. und wir und wollen es eigentlich auch nicht. Diese Beispiele verdeutlichen aber auch noch einen weiteren ebenso wichtigen Grundsatz. Wir können sehr viel von unseren Ehepartnern lernen. Wenn wir uns im Familienrat beraten und zusammenarbeiten, können wir einander helfen, vorauszudenken. Und wir lehren unsere Kinder, ebenfalls vorausschauend zu leben. Die Grundlage einer vorausschauenden Lebensweise ist das Gesetz des Zehnten. Dieses Gesetz hat vor allem den Zweck, dass wir Glauben an den himmlischen Vater und an seinen Sohn entwickeln. Der Zehnte hilft uns, unseren Wunsch nach den Dingen dieser Welt zu überwinden und bereitwillig für andere Opfer zu bringen. Der Zehnte ist ein vollkommen gerechtes Gesetz, denn ganz unabhängig davon, wie reich oder arm wir sind, zahlen wir alle jährlich ein Zehntel unseres Ertrags und wir alle empfangen Segnungen im Übermaß. Zusätzlich zum Zehnten sollen wir das Fastopfer zahlen. Auch hierin müssen wir ein Vorbild sein. Das Fastopfer entspricht wenigstens dem Gegenwert der beiden aufeinanderfolgenden Mahlzeiten, die wir des Fastens wegen auslassen. Wir verzichten auf diese beiden Mahlzeiten und kommen dadurch dem Herrn in demütigem Gebet näher. Außerdem trägt unsere anonyme Spende dazu bei, dass unseren Brüdern und Schwestern in aller Welt geholfen werden kann. Um unseren Kindern ein vorausschauendes Verhalten beizubringen, ist es auch wichtig, dass wir ein Budget aufstellen. Wir müssen regelmäßig im Familienrat über unsere Einnahmen, Ausgaben und Rücklagen sprechen. Dadurch lernen unsere Kinder zwischen Wünschen und Bedürfnissen zu unterscheiden, um vorauszuplanen, wie die Mittel der Familie sinnvoll verwendet werden. Als unsere Söhne noch klein waren, hielten wir einmal einen Familienrat ab und setzten uns das Ziel, einen Traumurlaub am Colorado River zu verbringen. Jedes Mal, wenn einer von uns im Lauf des Jahres etwas kaufen wollte, stellten wir einander die Frage, wollen wir das jetzt wirklich kaufen oder wollen wir später unseren Traumurlaub machen? Das war eine wunderbare Lehre, wie man sich über eine vorausschauende Lebensweise entscheidet. Weil wir uns nicht jeden aufkommenden Wunsch erfüllten, erlangten wir einen viel erstrebenswerteren Lohn, nämlich gemeinsame Zeit als Familie und schöne Erinnerungen für viele Jahre. Immer wenn wir etwas erleben oder besitzen wollen, was sich auf uns und unsere finanziellen Mittel auswirkt, können wir uns fragen, hat es nur vorübergehenden Nutzen oder ist es von ewigem Wert und ewiger Bedeutung? Wenn wir diese Fragen wahrheitsgemäß beantworten, hilft uns das, übermäßige Schulden und anderes Suchtverhalten zu vermeiden. In dem Bestreben, Schulden und Suchtverhalten zu vermeiden, müssen wir daran denken, dass Sucht das Begehren des natürlichen Menschen ist und nie befriedigt werden kann. Sie ist ein unstillbares Verlangen. Wenn wir süchtig sind, trachten wir nach weltlichen Gütern oder körperlichem Vergnügen, das verlockend zu sein scheint. Wonach wir aber wirklich trachten sollten, tief in uns ist das, was nur Gott uns geben kann. Seine Liebe und die Selbstachtung, die Sicherheit, das Vertrauen, die Hoffnung und die Zukunft und die Zuversicht, die seine Liebe mit sich bringt. Und das bringt uns ewige Freude. Wir müssen uns mehr als alles andere wünschen, den Willen des Vaters im Himmel zu tun und vorausschauend für uns selbst und andere zu sorgen. Wie König Lamoni müssen wir sagen, ich werde alle meine Sünden aufgeben, um dich zu erkennen. Dann können wir uns mit fester Entschlossenheit an Gott wenden und ihm versprechen, ich tue alles, was notwendig ist. Durch Gebet, Fasten, Gehorsam gegenüber den Geboten, Priestertumssegen und durch das Sühnopfer werden wir die Liebe und die Macht des Herrn in unserem Leben spüren. Wir werden durch die Eingebung des Heiligen Geistes geistige Führung und Kraft empfangen. Nur durch das Sühnopfer des Herrn können wir eine mächtige Handlung im Herzen erleben und auch eine mächtige Wandlung in unserem Suchtverhalten. Mit all der Liebe, die ich empfinde, und mit der Liebe, die der Heiland mir verleiht, lade ich sie ein, zu ihm zu kommen und seine Worte zu vernehmen. Darum gebt nicht Geld hin für das, was ohne Wert ist, noch eure Arbeit für das, was nicht zufrieden macht. Hört eifrig auf mich und denkt an die Worte, die ich gesprochen habe, und kommt zum Heiligen Israels und labt euch an dem, was nicht zugrunde geht, noch verderbt werden kann. Ich bezeuge, dass das Verlangen nach weltlichem Besitz nur überwunden werden kann, wenn wir uns in den Herrn wenden. Der Hunger der Sucht kann nur durch unsere Liebe zu ihm ersetzt werden. Er ist bereit, jedem von uns zu helfen. Fürchtet euch nicht, sagt er, denn ihr seid mein und ich habe die Welt überwunden. Ich gebe mein besonderes Zeugnis, dass er durch das Sühnopfer alles überwunden hat. Mögen wir alle ebenfalls die weltlichen Versuchungen überwinden, indem wir zu ihm kommen und auf vorausschauende Weise in zeitlicher und geistiger Hinsicht für uns und andere sorgen. Das bitte ich demütig im Namen Jesu Christi. Amen.
The last chapter of John.
Im letzten Kapitel des Johannesevangeliums lesen wir von einem liebevollen Gespräch zwischen Petrus und dem auferstandenen Christus. Dreimal fragt der Retter: Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Und jedes Mal, wenn Petrus ihm versichert, dass er ihn liebt, sagt Jesus zu ihm: Weide meine Lämmer, weide meine Schafe. In der heutigen Welt ist es dringend notwendig, die Seele unserer Kinder und Jugendlichen mit lebendem Wasser und dem Brot des Lebens zu nähren. Wie Petrus lieben auch wir den Herrn, und deshalb bemühen sich heute Eltern und Führer eifrig, in jedes Herz ein Zeugnis von Jesus Christus und seinem Evangelium zu pflanzen. Wir lernen in der Familie, bei der Missionsarbeit und in den Kapellen und Klassenräumen unserer Gemeindehäuser. Wir bereiten uns vor und bitten darum, dass der Heilige Geist bei uns ist. Wenn es uns aber gelingen soll, die Lämmer und Schafe des Herrn mit einem Zeugnis und dem Heiligen Geist zu nähren, müssen wir bei uns zu Hause und in unseren Klassenräumen auf gegenseitige Achtung und Ehrfurcht vor Gott Wert legen. Meine Bitte an Eltern, Lehrer und Führer lautet heute: Arbeiten wir gemeinsam daran, Achtung und Ehrfurcht zu lehren, vorzulehren und zu fördern, damit unsere Kinder und Jugendlichen gestärkt werden und der Geist der Andacht bei uns zu Hause und in der Kapelle zugegen sein kann. Ich meine, dass unsere Fähigkeit, Ehrfurcht vor Gott vorzuleben, und auch unsere Glaubwürdigkeit zunehmen, wenn wir einander mit Achtung begegnen. In der heutigen Gesellschaft werden Anstand, Würde und Höflichkeit von allen Seiten und in allen Medien angegriffen. Für unsere Jugendlichen und Kindern ist unser Beispiel äußerst wichtig, wie wir, Eltern und Führer, unsere Mitmenschen Achtung erweisen. Denn sie sehen nicht nur die Medien, sondern beobachten auch uns. Sind wir das Vorbild, das wir sein sollen? Stellen Sie sich selbst diese Fragen. Bin ich zu Hause ein Vorbild, indem ich die Menschen, die ich am meisten liebe, mit Achtung behandle? Wie benehme ich mich bei einer Sportveranstaltung? Wenn mein Kind mit einem Lehrer, einem Trainer oder einem Gleichaltrigen eine Meinungsverschiedenheit hat, höre ich mir dann beide Seiten an? Achte ich das Eigentum anderer und gehe ich auch sorgfältig mit meinem eigenen um? Wie verhalte ich mich gegenüber Menschen, mit deren Ansichten über Religion, Lebensstil und Politik ich nicht übereinstimme? Wenn wir als Eltern und Lehrer Achtung vorleben und lehren, festigen wir im Herzen unserer Kinder die Überzeugung, dass jeder von uns wahrhaftig ein Kind Gottes ist und dass wir für alle Ewigkeit Brüdern und Schwestern sind. Anstatt auf die Unterschiede konzentrieren wir uns auf das, was wir gemeinsam haben, und auf die Eigenschaften des Herzens, die die Familie Gottes verbinden. Gegenseitige Achtung und Ehrfurcht vor Gott sind eng miteinander verbunden. Sie sind in der Demut und der Liebe verwurzelt. Präsident David O. McKay sagte, dass Ehrfurcht tiefe Achtung gepaart mit Liebe sei. Und Elder Perry erklärte, dass Ehrfurcht aus unserer Bewunderung für die Gottheit und Achtung vor ihr entsteht. PV-Kinder erfahren etwas über diesen Gedanken, wenn sie diese Strophe eines PV-Liedes singen. Andacht ist mehr als nur ruhig zu sitzen, denn Andacht ist Liebe zum Herrn. Dem himmlischen Vater fühle ich mich ganz nah, ich denke an ihn ja so gern. Den meisten Kindern ist Andacht jedoch nicht angeboren. Sie ist eine Eigenschaft, die sie durch beispielhafte Eltern und Führer und durch Übung lernen. Bedenken Sie jedoch, wenn Ehrfurcht in der Liebe verwurzelt ist, dann muss es auch ihre Vermittlung sein. Jegliche Härte in unserer Erziehung führt zu Unmut, nicht zu Ehrfurcht. Beginnen Sie also frühzeitig und erwarten Sie nicht zu viel. Ein Kleinkind kann durchaus lernen, die Arme zu verschränken und sich fürs Gebet bereit zu machen. Doch dies erfordert Zeit, Geduld und Beständigkeit. Denken wir daran, dass das Kind nicht nur zum ersten Mal etwas über Ehrfurcht erfährt, sondern womöglich auch zum ersten Mal versuchen muss, Selbstdisziplin zu üben. Dieser Vorgang und die Entwicklung von Selbstdisziplin erfolgt Zeile um Zeile und Weisung um Weisung. Auf diese Weise lernt ein Kind während der Gebete und des Abendmahls andächtig zu sein. Es sitzt während der Versammlung bei seinen Eltern. Später dann, wenn es lernt zu fasten, das Wort der Weisheit zu befolgen, im Umgang mit dem Internet eine gute Wahl zu treffen und das Gesetz der Keuschheit zu halten, wächst seine Selbstdisziplin. Das ist bei uns allen so. Unsere Fähigkeit und unser Verständnis nehmen zu. Wir helfen unseren Kindern und Jugendlichen, wenn wir ihnen ein Vorbild sind, sie lehren und sie in diesem Lernvorgang anspornen. Denn Selbstbeherrschung ist nicht nur die Basis für Selbstachtung, sondern auch notwendig dafür, dass der Heilige Geist uns lehren, uns etwas bestätigen und uns Zeugnis geben kann. Ich erinnere mich an eine Ansprache, die Präsident Packer vor beinahe 20 Jahren auf einer Generalkonferenz gab. Sie hatte den Titel »Ehrfurcht führt zur Offenbarung«. Diesen Satz habe ich all die Jahre in meinem Herzen bewahrt. Er erinnert mich daran, dass wir in unserem Herzen, in unserer Familie und in unseren Versammlungen Stätten der Andacht schaffen müssen, die es ermöglichen, dass der Heilige Geist uns tröstet, führt, lehrt und Zeugnis gibt. Denn wenn der Heilige Geist jedem von uns bezeugnis, dass Gott unser Vater und Jesus Christus unser Erlöser ist, dann ist das genau die Offenbarung, die zu wahrer, aus Liebe und tiefer Achtung entstandener Ehrfurcht führt. Was können wir also als Eltern und Führer tun? Wir können Ehrfurcht vorleben, indem wir demütig beten, eine dem Gebet angemessene Ausdrucksweise benutzen und die Namen der Gottheit aussprechen, wie es sich gehört. Wir können mit den Heiligen Schriften behutsam umgehen und mit Überzeugung aus ihnen lehren. Die Ehrfurcht wird zunehmen, wenn wir nicht nur den Generalautoritäten, sondern auch den örtlichen Priestertumsführern und Hilfsorganisationsleitern mit gebührender, nötiger Achtung begegnen. Meinen Pfarrpräsidenten kenne ich sehr gut. Seit über 30 Jahren sind wir gute Freunde und reden uns mit Vornamen an. Aber jetzt, in seiner Berufung als Priesterdomsführer, bemühe ich mich ganz bewusst, in der Öffentlichkeit und auf jeden Fall auch in der Kirche von ihm als Präsident Porter zu sprechen. Wenn wir unseren Kindern und Jugendlichen beibringen, dass es sich gehört, Führer der Kirche als Präsident, Bischof, Bruder oder Schwester anzusprechen, nimmt die Ehrfurcht zu. Außerdem vermitteln wir dadurch die Lehre, dass die Führer der Kirche von Gott berufen sind und ihnen heilige Aufgaben übertragen wurden. Als Eltern und Führer müssen wir beispielhaft zeigen, was ehrfürchtiges Verhalten in unseren Versammlungen bedeutet. Die Kapelle dient unterschiedlichen Zwecken, aber am Sonntag ist sie ein Ort der Gottesverehrung. Wir versammeln uns, um Bündnisse zu erneuern, die unsere Seele heilen. Wir kommen, um die Lehre zu lernen und unser Zeugnis zu stärken. Missionare bringen Untersucher mit. Und nur in einer andächtigen Atmosphäre kann der Heilige Geist die wahren Lehren des Evangeliums, die durch Gottes Wort, Musik, Zeugnisse und Gebete verkündet werden, bestätigen. Wir sind ein freundliches Volk und mögen einander, doch die Andacht wird zunehmen, wenn wir uns außerhalb der Kapelle unterhalten und wenn die Abendmahlsversammlung mit dem musikalischen Vorspiel beginnt und nicht erst mit dem Anfangsgebet. Wir tragen zur Andacht bei, wenn wir mit einem weinenden Kind die Kapelle verlassen und in einen anderen Raum gehen, wo wir die Versammlung weiter verfolgen können, bis das Baby oder das unruhige Kleinkind sich beruhigt hat. Andacht bedeutet auch, dass man das Handy und andere elektronische Geräte abstellt. In einer Versammlung der Kirche SMS zu schreiben oder E-Mails zu lesen, zeigt nicht nur einen Mangel an Ehrfurcht, sondern lenkt auch ab und stellt Respektlosigkeit gegenüber den Umsitzenden dar. Wir leben Andacht also vor, indem wir uns an den Versammlungen teilnehmen, den Sprechern zuhören und gemeinsam die Lieder Zions singen. Unsere Lehrer in der Primarvereinigung, der Sonntagsschule und in den Programmen für die Jugendlichen haben viele Möglichkeiten, Achtung und Ehrfurcht zu lehren und vorzuleben. Ich möchte dazu einige Anregungen geben. Zuallererst müssen wir Liebe für unsere Schüler entwickeln. Oft braucht das Kind, das am meisten stört, ihre Liebe am dringendsten. Nehmen Sie sich Zeit zu erklären, was Andacht bedeutet und warum sie wichtig ist. Zeigen Sie ein Bild vom Erlöser. Sprechen Sie darüber, welches Verhalten Sie erwarten und seien Sie dann liebevoll und konsequent, wenn Sie dieses Verhalten nicht nur fördern, sondern auch erwarten. Seien Sie vorbereitet. Bereiten Sie nicht nur das Unterrichtsmaterial vor, sondern bereiten Sie sich selbst darauf vor, mit dem Geist zu lehren. Viele Probleme mit der Andacht können durch einen gut vorbereiteten Unterricht, an dem die Schüler beteiligt sind, gelöst werden. Sprechen Sie mit den Kindern behinderter Kinder, um festzustellen, was man von dem Kind erwarten kann. Denn jedes Kind verdient die Chance, Fortschritt zu machen. Nutzen Sie die Einrichtungen der Gemeinde, um Unterstützung zu erhalten. Wenn Kinder oder Jugendliche Schwierigkeiten mit der Andacht haben, dann ist dies oft ein Problem der ganzen Gemeinde. Sprechen Sie Ihre Bedenken im Gemeinderat an, wo die Führungskräfte der Gemeinde zusammen daran arbeiten können, auf allen Ebenen Achtung und Ehrfurcht zu verbessern. Vor Jahren verhieß Präsident Packer denjenigen, die ehrfürchtig am Gottesdienst teilnehmen, die Segnung des Herrn. Gewiss sind diese Segnungen auch heute noch gültig. Ich zitiere: Wir werden zwar gewiss keine sofortige, wundersame Wandlung erleben, aber so wahr er der Herr lebt, es wird eine leise Wandlung stattfinden. Die geistige Kraft im Leben der Mitglieder und in der Kirche wird zunehmen. Der Herr wird seinen Geist reichlicher über uns ausgießen. Wir werden weniger beunruhigt, weniger verwirrt sein. Wir werden offenbarte Antworten auf persönliche und familiäre Probleme finden. Ich glaube den Verheißungen eines Propheten. Ich weiß, dass ich einen lieben Vater im Himmel habe und dass sein Sohn Jesus Christus mein Erlöser ist. Ich bete darum, dass unsere Ehrfurcht zunimmt und unsere tiefe Liebe zu ihm widerspiegelt und dass unsere Bemühungen, seine Schafe zu weiden, erfolgreicher werden. Im Namen Jesu Christi. Amen.
I love these words of the prophet Nephi.
Die folgenden Worte des Propheten Nephi gefallen mir sehr. Denn wenn jemand durch die Macht des Heiligen Geistes spricht, so trägt die Macht des Heiligen Geistes es den Menschenkindern ins Herz. Ich bete darum, dass die Macht des Heiligen Geistes meine Botschaft in ihr Herz tragen wird. Stellvertretend für die Priestertumsträger der Kirche möchte ich den Führern der Kirche und der JD-Präsidentschaft Dank dafür aussprechen, dass vor kurzem die Tugendhaftigkeit hervorgehoben und den JD-Idealen hinzugefügt wurde. Wenn ich die jungen Damen der Kirche den JD-Leitgedanken aufsagen höre, stärkt das in mir den Wunsch und die Entschlossenheit, tugendhaft und heilig zu sein. Als Trägern des heiligen Priestertums muss uns daran gelegen sein, dass die Schwestern nicht die einzigen Beispiele an Tugendhaftigkeit sind. Der Herr hat einem jeden von uns in Abschnitt 38 des Buches Lehren und Bündnisse geboten, tugendhaft zu sein. Und lasst jedermann seinen Bruder achten wie sich selbst und Tugend und Heiligkeit vor mir üben. Heute möchte ich über die von Gott offenbarten Grundsätze für das Kollegium sprechen, sowie über die inspirierte Weisung neuzeitlicher Propheten für das aaronische Priestertum. Ich lade alle jungen Männer im Alter von 12 bis 18, deren Kollegiumspräsidentschaften ein, zuzuhören, da ich Schriftstellen ansprechen werde, die der Herr an euch gerichtet hat. Ich möchte auch die Eltern und Priestertumsführer bitten, hinzuhören, damit sie besser verstehen lernen, wie das Kollegium sie darin unterstützt, die Söhne Gottes zu stärken und vorzubereiten. Zu Beginn möchte ich auf den Grundsatz des Lernens eingehen oder darauf, wie man Gottes Wort erlangt. Durch das Beispiel meiner Frau Rosemary habe ich gelernt, dass wir eifrig lernen sollen. Wie viele von euch liest sie regelmäßig die Heiligen Schriften und auch andere gute Bücher. Sie befasst sich mit Gottes Geboten, mit den Grundlagen einer guten Ehe, mit Kindererziehung und einer gesunden Lebensweise. Oft reicht sie mir lächelnd ein Buch und meint: Hier, du brauchst nur die angestrichenen Stellen zu lesen. Und wenn sie mir dann ein Buch über die Ehe gibt, lächle ich zurück und sage: Dankeschön. Brüder, wir müssen uns eingehend mit den offenbarten Grundsätzen für das Priestertum und für das Kollegium befassen. Es ist unser Ziel, inspirierte Weisung von Gott und seinen Propheten richtig zu nutzen, ein Höchstmaß an Tugendhaftigkeit und Segnung im Kollegium zu erreichen und die jungen Männer sowie ihre Familien zu stärken. Das Kollegium ist dafür da, den Glauben an Christus zu stärken, junge Männer vorzubereiten und zu erretten, sowie Fehler und eine träge Umsetzung von Gottes Willen zu beseitigen. Wenn wir nach Weisheit von Gott trachten, sollten wir uns auch mit den offenbarten Grundsätzen für das Kollegium befassen. Präsident Monson hat gesagt, es sei vorrangig die Grundlagen zu vermitteln, damit wir unsere Aufgabe und unsere Möglichkeiten besser verstehen, damit die Priestertumsführer würdig dafür sind, Durch den Geist urteilen zu können, müssen sie ihre Hausaufgaben erledigen. Zitat Ende. Präsident Stephen L. Richards erklärte, ein Kollegium sei dreierlei, eine Klasse, eine Bruderschaft und eine Diensteinheit. Eine Klasse, in der ein junger Mann im Evangelium Jesu Christi unterwiesen werden kann, eine Bruderschaft, in der wir einander stärken, erbauen, erheben und Freundschaft miteinander pflegen können, und eine Diensteinheit, um den Kollegiumsmitgliedern und anderen zu dienen. Das Buch Lehre und Bündnis ist eine bedeutende und reichhaltige Quelle offenbarter Grundsätze für das Kollegium. Beispielsweise leitet Vers 85 in Abschnitt 107 einen Diakonskollegiumspräsidenten an, wie er den Mitgliedern des Kollegiums dienen soll. Und weiter, wahrlich, ich sage euch, die Pflicht des Präsidenten über das Amt des Diakons ist es, über 12 Diakone zu präsidieren, mit ihnen zu Rate zu sitzen, uns ihre Pflicht zu lehren und alle einander erbauen zu lassen, wie es gemäß den Bündnissen angegeben ist. Die Führer der Kirche lehren uns, und wir haben schon erlebt, wie der Geist uns dazu drängt, vom Geist inspirierte Fragen zu stellen, um von Gott zu lernen und seinen Willen für uns zu erfahren. Ich möchte die Kollegiumspräsidentschaften bitten, die folgenden Fragen zu stellen und sich weitere vom Geist inspirierte Fragen zu überlegen. Wie präsidiert ein Kollegiumspräsident im aaronischen Priestertum über sein Kollegium? Was sind seine Aufgaben? Was macht er, wenn er mit den Kollegiumsmitgliedern zu Rate sitzt? Wann und wie unterweist er? Auf welche Bündnisse bezieht sich die Schriftstelle? Und was tun die der Kollegiumsberater und das zuständige Mitglied der Bischofschaft, wenn sie den Präsidenten in seinen Pflichten und seinem Gebrauch der Priestertumsschlüssel der Präsidentschaft unterstützen? Brüder, wenn ihr euch mit diesen Vers und den Handbüchern befasst, kommen euch weitere Fragen in den Sinn. Zum Beispiel, funktioniert mein Kollegium so, wie der Herr es in den Heiligen Schriften vorgibt? Falls nicht, warum nicht? Was kann ich tun, um die offenbarten Grundsätze für das Kollegium in meinem Kollegium in geeigneter Weise umzusetzen? Wenn ihr als Präsidentschaft um Hilfe und Führung betet, werden der Geist, die Bischofschaft, die Kollegiumsberater und das Kollegium helfen. Und nehmt bitte unbedingt regelmäßig die inspirierten Handbücher der Kirche zur Hand. Viele Kollegiumspräsidenten und andere Priestertumsführer überall haben herausgefunden, dass mehr erreicht und mehr von den Kollegiumspräsidentschaften des aaronischen Priestertums und deren Kollegien erwartet werden kann, wenn sie in ihrer Gemeinde und ihrem Zweig dienen. Dann kann von den Jugendlichen in den Kollegiumspräsidentschaft mehr Führung ausgehen, was den Beratern mehr Zeit für Unterstützung und Führerschaftsschulung gibt. Wenn wir uns auf die Pflichten des Kollegiums konzentrieren, findet die Sitzung der Kollegiumspräsidentschaft für gewöhnlich regelmäßiger statt, was zu einer besseren Vorbereitung beiträgt und den Jugendlichen mehr Gelegenheiten verschafft, zu führen. Die Kollegiumsführer werden wünschen, dass sich die einzelnen Kollegien des aaronischen Priestertums nach der gemeinsamen Eröffnung separat versammeln, damit sie ihrer Altersgruppe gemäß unterwiesen werden können und vermehrt Gelegenheit erhalten, im Kollegium zu führen. Die Zusammenlegung von Kollegien wird lediglich als vorübergehende Lösung betrachtet. Der Herr und die führenden Brüder haben uns viele Hilfsmittel für die Arbeit in den Kollegien des aaronischen Priestertums an die Hand gegeben. Dazu gehören das machtvolle Gebet des Glaubens, das Fasten, das Schriftstudium, die Broschüren für eine starke Jugend und Pflicht vor Gott, der Unterrichtsleitfaden für das Kollegium, die Anleitung verkündet mein Evangelium, vielfältige Aktivitäten und das Scout-Programm. Das Scout-Programm wird in den USA, in Kanada und überall dort auf der Welt genutzt, wo es von den Priestertumsführern genehmigt ist. Eine Präsidentschaft lernt, diese Hilfsmittel zu nutzen und in das Kollegium und dessen Aktivitäten einzubinden. Dies geschieht unter der Leitung des Priestertums und des Geistes in einer Weise, die den Bedürfnissen jedes Kollegiumsmitglieds gerecht wird und zu mehr Brüderlichkeit, einer besseren Aktivhaltung, erfolgreicher Missionsarbeit und mehr Spaß beiträgt. Wenn wir uns mit den Hilfsmitteln befassen, die den Kollegien des aaronischen Priestertums zur Verfügung stehen, erkennen wir, dass das Kollegium den Eltern helfen soll, ihre Söhne sowohl geistig als auch in jeder anderen Hinsicht in ihrem Charakter, ihrem Tun und in ihrem Privatleben zu stärken. Werden diese Grundsätze und Hilfsmittel für das Kollegium geplant, weise und voll Glauben angewandt, werden Wunder gewirkt. Weltweit gibt es fast im Minutentakt zahlreiche Beispiele erfolgreicher Führung durch Jugendliche. Hierfür sei nur ein Beispiel genannt. Ich habe Matt Anderson, einen Lehrerkollegiumspräsidenten, kennengelernt, dessen Vater Missionspräsident in Mexiko war. Als Matt als Kollegiumspräsident eingesetzt wurde, war er der Einzige vom Lehrerkollegium seiner Gemeinde, der in die Kirche kam. Präsident Matt Anderson lernte eine neue Sprache, damit er ein guter Missionar sein konnte. Mit dem Glauben, dem Mut und der Zuversicht, die er sich daheim und im Diakonskollegium angeeignet hatte, ging er voran und beschloss, seine Schlüssel der Präsidentschaft zu nutzen, um für die Mitglieder seines Kollegiums und deren Familien ein Segen zu sein. Unverzüglich bat er den Gemeindesekretär um eine Liste der Kollegiumsmitglieder, übte sein Spanisch und rief mit einem Gebet im Herzen den Jungen an, der als einziger mit einer Telefonnummer auf der Liste stand. Er sagte: Omar, tu, Iglesia, oi. Oder auf Deutsch: Omar, du, Kirche, heute. Das Wunder ist, dass Omar an jenem Tag in die Kirche kam. Und bald darauf folgten auch seine Mutter und seine Schwester. Präsident Anderson bat dann den Bischof, ihn zu fahren, zu dolmetschen und gemeinsam mit ihm zwei andere Jungen zu besuchen, die auch auf der Liste standen, jedoch ohne Angabe einer Telefonnummer. Seine Schlüssel der Präsidentschaft, der Dienst von Engeln und die Mächte des Himmels wirkten zusammen. Das Ergebnis war, dass diese beiden Jungen ebenfalls in die Kirche kamen und mit ihm gemeinsam die neue Lehrerkollegiumspräsidentschaft bildeten. Andere Jungen und deren Familien kehrten ebenso zu den Segnungen des Evangeliums und des Priestertums zurück. Meine jungen Brüder und Schwestern, ihr seid machtvolle Werkzeuge in der Hand des Erretters. Und er kann euch einsetzen, um anderen die Segnung des Evangeliums zu bringen. Liebe Bischöfe, lassen Sie die Stärke und die Fähigkeiten der Kollegiumspräsidentschaft des Aaronischen Priestertums und der JD-Klassenpräsidentschaft nicht außer Acht. Der Herr benötigt Sie in diesem wichtigen Werk. Sie können Herzen anrühren und etwas erreichen, wozu vielleicht nur Sie imstande sind. Geben Sie ihnen Aufgaben. Öffnen Sie die Türen, damit Sie führen und Engel Ihnen dienen können, so wie in Lehr und Bündnisse 13 verheißen. Mögen wir als Führer im aaronischen Priestertum uns mit dem Leben und dem Sühnopfer Christi befassen. Mögen wir uns mit den offenbarten Grundsätzen für die Kollegien des aaronischen Priestertums befassen. Mögen wir Präsident Monsons Worte beherzigen und unsere Hausaufgaben machen, damit wir unsere Aufgaben und unsere Möglichkeiten verstehen und des Geistes würdig sind. Und mögen wir wie Präsident Matt Anderson voller Vertrauen und tugendhaft im Glauben vorangehen und dem Herrn dabei helfen, unsere Familie und alle Kinder des himmlischen Vaters in unserem Einflussbereich zu retten. Ich gebe Zeugnis, dass Jesus der Messias ist, dass er lebt und uns liebt und dass das Werk des aaronischen Priestertums ein heiliger und wichtiger Teil seines Werkes ist. Im Namen Jesu Christi. Amen.
We've been spiritually fed. Wir haben geistige Nahrung bekommen. Der Chor und die Anwesenden singen nun O Fülle des Heiles, Nummer 3 im deutschen Gesangbuch. Nach dem Lied wird Elder Alan F. Packer von den 70ern zu uns sprechen. Danach hören wir von Elder D. Todd Christofferson vom Kollegium der 12 Apostel. Der Chor singt dann ein Lieblingslied von mir, Consider the Lilies. Jetzt singen der Chor und die Versammelten und wir stehen auf.
Dies ist die 179. Frühjahrsgeneralkonferenz der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage.
Anderson, we extend our love.
Anna Anderson, wir grüßen Sie und begrüßen Sie in dieser neuen Berufung. Brüder und Schwestern, überall auf der Welt bereitet die derzeitige Lage den Menschen und ihren Familien Schwierigkeiten. Obwohl ich glaube, dass schwierige Aufgaben vor uns liegen, weiß ich auch, dass die Zeit, in der wir leben, wunderbar ist, vor allem für die Jugend. Ich sehe, wie meine Kinder und Enkel ein erfülltes, zufriedenes Leben führen, selbst wenn es gilt, Schwierigkeiten, Rückschläge und Hindernisse zu überwinden. Dies ist die Zeit, in der sich Prophezeiungen erfüllen. Wir leben in der Evangeliumszeit der Fülle, der Zeit, in der wir uns auf die Wiederkehr des Erretters vorbereiten. Es ist auch die Zeit, in der wir unsere eigene Errettung erarbeiten. Der Wind weht und der Regen fällt für alle gleich. Diejenigen, die ihre Grundlage auf Fels statt auf Sand gebaut haben, überstehen die Stürme. Man kann auf Fels bauen, indem man eine tiefe geistige Bekehrung zum Evangelium Jesu Christi durchläuft und lernt, wie man Inspiration empfängt. Wir müssen die Gewissheit haben und wissen, dass wir sie haben. Wir müssen von allen weltlichen Geschöpfen geistig und zeitlich unabhängig sein. Wir müssen zunächst begreifen, dass Gott Vater der Vater unseres Geistes ist und dass er uns liebt, dass Jesus Christus unser Erlöser ist und unser Erretter und dass der Heilige Geist mit unserem Verstand und unserem Herzen kommunizieren kann. Auf diese Weise erhalten wir Inspiration. Wir müssen lernen, diese Eingebungen zu erkennen und danach zu handeln. Als ich noch jung war und zur Highschool ging, spielte ich leidenschaftlich gern Football. Ich spielte in der Abwehr. Der Trainer verlangte uns einiges ab, als er uns die Grundlagen beibrachte. Wir trainierten, bis sie uns in Fleisch und Blut übergingen. Während eines Spiels gegen unsere größten Konkurrenten erlebte ich etwas, was mir seither immer geholfen hat. Die Gegner hatten den Ball, wir wehrten ab. Ich wusste, wer mir als Gegenspieler zugeteilt war. Im Laufe des Spiels wechselte er auf meine rechte Seite an die Verteidigungslinie. Die Spieler und die Fans machten eine Menge Lärm. Ich reagierte, wie es der Trainer uns beigebracht hatte, und folgte meinem Mann an die Linie, obwohl ich nicht wusste, ob er den Ball hatte. Zu meiner Überraschung fühlte ich den Ball mit meinen Händen. Ich zog daran, aber mein Gegner ließ ihn nicht los. Als wir den Ball hin und her zogen, vernahm ich in all dem Lärm eine Stimme, die rief, »Packer, Packer, bring ihn zu Boden!« Das genügte, um mich zu besinnen, und ich warf ihn sofort zu Boden. Ich frage mich, wie ich diese Stimme aus dem ganzen Lärm herausgehört hatte. Während des Trainings war mir die Stimme des Trainers vertraut geworden und ich hatte gelernt, auf sie zu hören. Ich wusste, was er uns beibrachte, funktionierte. Wir müssen mit den Einflüsterungen des Heiligen Geistes vertraut sein und wir müssen Evangeliumslehren trainieren und anwenden, bis sie uns in Fleisch und Blut übergehen. Diese Einflüsterungen werden die Grundlage unseres Zeugnisses. Dann werden wir durch unser Zeugnis auch in schwierigen Zeiten glücklich und sicher sein. Elder Dallin H. Oaks definierte ein Zeugnis so: Ein Zeugnis vom Evangelium ist die persönliche Erkenntnis, die der Heilige Geist uns ins Herz gibt, dass bestimmte Tatsachen, die für die Ewigkeit Bedeutung haben, wahr sind, und die Überzeugung, dass sie wahr sind. Ein anderes Mal sagte Elder Oaks, Zeugnis bedeutet, etwas zu wissen und zu fühlen. Bekehrung bedeutet, zu handeln und sich zu entwickeln. Es gibt mehreres, was wir tun können, um uns wirklich zu bekehren und zu lernen, wie wir göttliche Inspiration empfangen. Als erstes müssen wir den Wunsch entwickeln. Alma sagte, denn ich weiß, dass er den Menschen gemäß ihrem Wunsch gewährt, sei er zum Tod oder zum Leben, gemäß ihrem Wollen. Als nächstes fordert uns Alma auf, das Wort zu erproben. Nun wollen wir das Wort mit einem Samenkorn vergleichen. Wenn ihr nun Raum gebt, dass ein Samenkorn in euer Herz gepflanzt werden kann, siehe, wenn es ein wahres Samenkorn oder ein gutes Samenkorn ist, wenn ihr es nicht durch euren Unglauben ausstoßt, so dass ihr dem Geist des Herrn Widerstand leistet, siehe, so wird es anfangen, in eurer Brust zu schwellen. Und wenn ihr dieses Schwellen spürt, so werdet ihr anfangen, in euch zu sagen, es muss notwendigerweise so sein, dass dies ein gutes Samenkorn ist. oder dass das Wort gut ist. Denn es fängt an, meine Seele zu erweitern. Ja, es fängt an, mein Verständnis zu erleuchten. Ja, es fängt an, mir köstlich zu sein. Der nächste Schritt ist das Studieren und Lernen. Dies schließt das Nachdenken mit ein, was unser Verständnis erweitert und vertieft. Aber siehe, ich sage dir, du musst es mit deinem Verstand durcharbeiten, dann musst du mich fragen, ob es recht ist. Wir können lernen, wie wir Antworten in Form von Inspiration erhalten. Sie kommen als Gedanken und Gefühle in unseren Verstand und in unser Herz. Gelegentlich können Antworten durch ein Brennen in der Brust kommen. Elia erklärte, dass Antworten als ein sanftes, leises Säuseln kommen. Der Herr sagte, und wenn es recht ist, werde ich machen, dass dein Herz in dir brennt. Darum wirst du fühlen, dass es recht ist. Joseph Smith ermahnte uns, auf Antworten zu achten, indem wir die Gedanken und Gefühle beachten, die uns in den Sinn kommen. Mit der Zeit werden wir lernen, sie als Eingebungen zu erkennen. Er sagte, man kann daraus Nutzen ziehen, dass man auf die ersten Anzeichen des Geistes der Offenbarung achtet. Zum Beispiel, wenn jemand spürt, dass reine Intelligenz in ihn einströmt, taucht vielleicht plötzlich ein Gedanke in ihm auf. Und wenn er diesen beachtet, wird er ihn noch am gleichen Tag oder bald darauf verwirklicht sehen. Das nämlich, was der Geist Gottes ihm vorgelegt hat, wird eintreffen. Und wenn man auf diese Weise den Geist Gottes kennen und verstehen lernt, kann man in das Prinzip Offenbarung hineinwachsen, bis man vollkommen wird in Christus Jesus. Wenn wir uns diese Fähigkeit aneignen, hilft sie uns, ein Zeugnis zu erlangen, und wir können durch sie in der Zukunft weitere Inspiration erhalten. Auch wenn man ein Zeugnis durch eine außergewöhnliche Kundgebung erlangen kann, ist dies normalerweise nicht der Fall. Manchmal meint jemand, er müsse so etwas wie Joseph Smith mit seiner Vision erleben, um ein Zeugnis zu erlangen. Wenn unsere Erwartungen, wie, wann und wo Gott ein Gebet erhört, unrealistisch sind, riskieren wir, die Antwort zu verpassen, die zumeist im Anschluss an unser Gebet als sanfte, bestätigende Gefühle und Gedanken zu uns kommt, während wir anderweitig beschäftigt sind. Diese Antworten können genauso überzeugend und machtvoll sein. Mit der Zeit werden wir Antworten erhalten und lernen, wie Inspiration erfolgt. Dies ist etwas, was jeder für sich selbst lernt. Wenn wir als nächstes um ein Zeugnis von der Wahrheit bitten, öffnet dies das Fenster der Inspiration. Das Gebet ist die alltäglichste und machtvollste Art, sich für Inspiration bereit zu machen. Selbst wenn wir nur in Gedanken eine Frage stellen, wird sich dadurch das Fenster allmählich öffnen. In den Schriften steht, bittet und es wird euch gegeben werden, suchet und ihr werdet finden, klopfet an und es wird euch aufgetan werden. Jesus trug uns auch auf, diese Lehre in unserem Leben anzuwenden. Wer bereit ist, den Willen Gottes zu tun, wird erkennen, ob diese Lehre von Gott stammt oder ob ich in meinem eigenen Namen spreche. Wir werden mit der Zeit unser eigenes Zeugnis erhalten und Gewissheit haben und wissen, dass wir sie haben. Dann werden wir von allem Weltlichen unabhängig sein, denn durch die Macht des Heiligen Geistes können wir von allem, was gut und ratsam für uns ist, wissen, ob es wahr ist. Wir werden Kraft, Trost und Hilfe erhalten, um in schwierigen Zeiten gute Entscheidungen zu treffen und voller Zuversicht zu handeln. Diese Bestätigung beschränkt sich nicht auf die Führer der Kirche, sondern alle Männer, Frauen, Jugendliche und selbst kleine Kinder können sie haben. Die Fähigkeit, persönliche Inspiration zu erhalten, brauchen wir in kommenden Tagen. Als Jugendlicher erkannte ich, dass mein Zeugnis wachsen kann, wenn ich meine Pflichten im Priestertum erfülle. Ich hatte den Wunsch, Gewissheit zu haben. Ich las und dachte nach, ich hielt nach Antworten Ausschau und betete. Eines Tages, als ich als Priester am Abendmahlstisch saß, fühlte ich es und hatte Gewissheit. Wir leben in einer wunderbaren Zeit. Der Herr braucht jeden von uns. Dies ist unser Tag, es ist unsere Zeit. In einem der Lieder im Gesangbuch lesen wir, erhebt euch Männer, und ich füge hinzu, Frauen des Herrn, Was niedrig ist, das sei euch fern. Mit Seele und Herz und Sinn und Kraft dient eurem König und Herrn. Ich gebe Zeugnis von unserem himmlischen Vater, dem Vater unseres Geistes, von Jesus Christus, unserem Erlöser, und vom Heiligen Geist, durch den wir göttliche Führung erhalten. Ich gebe Zeugnis, dass wir persönlich Inspiration erlangen können. Mögen wir die Stimme erkennen, durch die wir diese Inspiration erhalten können. Darum bete ich im Namen Jesu Christi. Amen.
May I extend a warm and sincere welcome to Elder
Neil L. Anderson im Kollegium der Zwölf Apostel herzlich begrüßen. Er ist ein würdiger und eine gute Ergänzung zu unserem Kollegium. Am 15. August 2007 wurde Peru von einem schweren Erdbeben erschüttert, bei dem die Küstenstädte Pisco und Chincha fast völlig zerstört wurden. Wie viele andere Führer und Mitglieder der Kirche machte sich auch Wenceslao Conde, der Präsident des Zweiges Balconcito in Chincha, sofort daran, denen zu helfen, deren Häuser zerstört worden waren. 4 Tage nach dem Erdbeben war Elder Marcus B. Nash von den 70ern in Chincha, um die Hilfsmaßnahmen der Kirche vor Ort zu koordinieren. Dort traf er Präsident Conde. Als sie über die Zerstörung sprachen, die stattgefunden hatte, und darüber, was schon geschehen war, um den Opfern zu helfen, trat Präsident Condes Frau Pamela hinzu. Sie trug eines ihrer kleinen Kinder auf dem Arm. Elder Nash fragte Schwester Conde, wie es ihren Kindern gehe. Lächelnd erwiderte sie, dass sie dank der Güte Gottes alle gesund seien und dass es ihnen gut gehe. Er erkundigte sich nach dem Haus der Familie. Das gibt es nicht mehr, antwortete sie schlicht. Und ihr Besitz? Fragte er. Alles liegt unter den Trümmern unseres Hauses begraben, antwortete Schwester Conde. Und trotzdem, bemerkte Elder Nash, lächeln Sie, wenn Sie mir das erzählen? Ja, sagte sie, ich habe gebetet und verspüre Frieden. Wir haben alles, was wir brauchen. Wir haben einander, wir haben unsere Kinder und sind im Tempel aneinander gesiegelt. Wir haben diese wunderbare Kirche und wir haben den Herrn. Mit der Hilfe des Herrn können wir es wieder zu etwas bringen. Immer wieder finden wir einen solchen Glauben und diese geistige Stärke im Leben von Heiligen in aller Welt, die in den unterschiedlichsten Verhältnissen leben. Sie zeigt einfach eine tiefgreifende Macht auf, die heutzutage dringend benötigt wird und in künftigen Zeiten zunehmend an Bedeutung gewinnen wird. Wir brauchen starke Christen, die in Schwierigkeiten durchhalten können, bei Schicksalsschlägen voller Hoffnung bleiben, die andere durch ihr Beispiel und ihr Mitgefühl aufbauen und stets Versuchungen widerstehen können. Wir brauchen starke Christen, deren Glaube wichtige Fortschritte bewirkt und die die Wahrheit Christi gegen sittlichen Relativismus und militanten Atheismus verteidigen können. Woher kommt diese sittliche und geistige Kraft und wie können wir sie erlangen? Sie kommt von Gott. Durch unsere Bündnisse mit ihm können wir auf diese Kraft zugreifen. Ein Bündnis ist eine Übereinkunft zwischen Gott und dem Menschen, ein Abkommen, in dem Gott die Bedingungen festlegt. In diesen Übereinkünften mit Gott verpflichtet sich Gott selbst, uns zu unterstützen, zu heiligen und zu erhöhen, wenn wir uns verpflichten, ihm zu dienen und seine Gebote zu halten. Durch die heiligen Handlungen des Priestertums gehen wir Bündnisse ein. Heilige Rituale hat Gott für uns eingerichtet, damit wir unsere Verpflichtungen bekunden. Unsere grundlegenden Bündnisse beispielsweise, das Bündnis, mit dem wir zum ersten Mal unsere Bereitschaft bekunden, den Namen Christi auf uns zu nehmen, wird durch die heilige Handlung der Taufe bestätigt. Sie wird namentlich für jeden Einzelnen vollzogen. Und durch diese heilige Handlung werden wir Teil des Bundesvolks des Herrn und Erben des zelestialen Reiches Gottes. Weitere heilige Handlungen werden in Tempeln vollzogen, die eigens zu diesem Zweck erbaut werden. Wenn wir den Bündnissen, die wir dort eingehen, treu bleiben, werden wir nicht nur Erben des zelestialen Reiches, sondern auch der Erhöhung. Dies ist die höchste Herrlichkeit im himmlischen Reich und wir erlangen alle göttlichen Möglichkeiten, die Gott uns geben kann. In den Schriften lesen wir vom neuen und immerwährenden Bund. Der neue und immerwährende Bund ist das Evangelium Jesu Christi. Oder in anderen Worten, die Lehren und Gebote des Evangeliums bilden den Kern des Bündnisses zwischen Gott und dem Menschen, das in jeder Evangeliumszeit wiederhergestellt wird. Müssten wir den neuen und immerwährenden Bund mit einem Satz erklären, so würde er lauten: Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht zugrunde geht, sondern das ewige Leben hat. Jesus hat erklärt, was Glaube an ihn bedeutet. Dies ist nun das Gebot, oder in anderen Worten, dies ist nun der Bund. Kehrt um, all ihr Enden der Erde, und kommt zu mir und lasst euch in meinen Namen taufen, damit ihr durch den Empfang des Heiligen Geistes geheiligt werdet, damit ihr am letzten Tag makellos vor mir stehen könnt. Was hat er damit auf sich? Wenn wir Bündnisse mit Gott eingehen und halten und dadurch die Kraft haben, in schweren Zeiten zu lächeln, Bedrängnis in Jubel zu verwandeln und uns voll Eifer einer guten Sache zu widmen und viel Rechtschaffenheit zustande zu bringen. Zunächst einmal ist es so, dass wir uns eines ständigen Stroms an Segnungen erfreuen, den Gott in seinem Bund mit uns verheißt, wenn wir uns gehorsam an die Grundsätze und Gebote des Evangeliums Jesu Christi halten. Diese Segnungen bringen uns die Hilfe, die wir im Leben brauchen, damit wir handeln und nicht nur auf uns einwirken lassen. Beispielsweise werden wir durch die Gebote des Herrn im Wort der Weisheit, das den Umgang mit unserem Körper betrifft, vor allem mit Weisheit und großen Schätzen der Erkenntnis, selbst verborgenen Schätzen, gesegnet. Außerdem bewirken sie, dass wir im Allgemeinen gesünder und frei von zerstörerischer Sucht sind. Gehorsam bewirkt, dass wir unser Leben besser im Griff haben und besser befähigt sind, Dinge zu tun oder zu lassen, aber auch zu arbeiten und etwas zu schaffen. Natürlich fordern auch Alter, Unfälle und Krankheiten unweigerlich ihren Tribut. Aber selbst dann befähigt uns der Gehorsam gegenüber diesem Evangeliumsgrundsatz, diesen Herausforderungen besser zu begegnen. Auf dem Evangeliumspfad finden wir ständig einen Schatz an Gaben und Hilfen. Die Liebe hört niemals auf. Liebe bringt Liebe hervor. Mitgefühl, Mitgefühl. Tugend, Tugend. Verpflichtung, Treue und Dienen, Freude. Wir sind Teil eines Bundesvolkes, einer Gemeinschaft von Heiligen, die einander ermutigen, unterstützen und dienen. Wie Nephi erklärte: Und wenn es so ist, dass die Menschenkinder die Gebote Gottes halten, nährt er sie und stärkt sie. Das bedeutet aber nicht, dass ein Leben im Bund frei von Herausforderungen ist oder dass es den gehorsamen Menschen überrascht, wenn Enttäuschungen oder sogar Schicksalsschläge seinen Frieden stören. Wenn Sie meinen, dass Rechtschaffenheit vor Verlust und Leid schützen, sollten Sie sich einmal mit Hiob unterhalten. Dies bringt uns zum zweiten Punkt, nämlich wie unsere Bündnisse uns stärken. Sie erzeugen den Glauben, der uns dazu bringt, durchzuhalten und alles zu tun, was für den Herrn erforderlich ist. Unsere Bereitschaft, den Namen Christi auf uns zu nehmen und seine Gebote zu halten, erfordert ein gewisses Maß an Glauben. Aber wenn wir unsere Bündnisse in Ehren halten, wächst dieser Glaube. In erster Linie werden die verheißenden Früchte des Gehorsams sichtbar, und das festigt unseren Glauben. Zweitens vermittelt uns der Geist, dass Gott mit uns zufrieden ist, und wir verspüren darin Sicherheit, dass er uns fortwährend segnet und hilft. Drittens, was auch immer kommen mag, wir können dem Leben hoffnungsvoll und mit Gleichmut begegnen, weil wir wissen, dass wir am Ende erfolgreich sein werden. Denn wir haben Gottes Verheißung, persönlich und namentlich, und wissen, dass er nicht lügen kann. Die Führer der Kirche am Anfang dieser Evangeliumszeit bekräftigen, dass man in schwierigen Zeiten Trost findet, wenn man den Bündnissen treu bleibt. Genau das, die Erkenntnis, dass ihre Lebensweise dem Willen Gottes entsprach, hat die Heiligen in alter Zeit befähigt, alle Leiden und Verfolgungen zu ertragen und die Vernichtung ihrer Habe nicht nur freudig auf sich zu nehmen, sondern auch den Tod in seinen grässlichsten Formen zu erleiden. Sie wussten und glaubten nicht nur, dass sie, nachdem ihr irdisches Zelt abgebrochen wurde, eine Wohnung von Gott, ein nicht von Menschenhand errichtetes ewiges Haus im Himmel haben würden. Sie erklärten auch, wenn wir Gott jedes Opfer bringen, das er von uns verlangt, erhalten wir vom Geist die Bestätigung, dass die Richtung stimmt und dass sie Gott gefällt. Mit diesem Wissen wird unser Glaube unermesslich groß und wir haben die Gewissheit, dass Gott zur rechten Zeit jede Bedrängnis zu unserem Nutzen wenden wird. Manch einer von Ihnen wurde von diesem Glauben getragen, als man von dem großen und geräumigen Gebäude aus verächtlich mit dem Finger auf sie zeigte und sie verspottete. Und wie sie wie Petrus und die Apostel in alter Zeit standhaft blieben und sich freuten, dass sie gewürdigt worden waren, für Christi Name Schmach zu erleiden. Der Name über die Kirche, der Herr sagt über die Kirche, wahrlich, ich sage euch, alle unter ihnen, die willens sind, ihre Bündnisse durch Opfer zu beachten, ja, jedes Opfer, das ich, der Herr, gebieten werde, die werden von mir angenommen. Denn ich, der Herr, werde sie hervorbringen lassen, wie ein sehr fruchtbarer Baum, der in gutes Land an einem reinen Strom gepflanzt ist und viel köstliche Frucht bringt. Der Apostel Paulus hat gewusst, dass jemand, der einen Bund mit Gott eingegangen ist, den Glauben erhält, sich Schwierigkeiten zu stellen und durch diese Schwierigkeiten sogar noch größeren Glauben bekommt. Über seinen Stachel im Fleisch sagt er, dreimal habe ich den Herrn angepflegt, dass dieser Bote Satans von mir ablasse. Deswegen bejahe ich meine Ohnmacht, alle Misshandlungen, Nöte, Verfolgungen und Ängste, die ich für Christus ertrage. Denn wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Wir haben zuerst die kraftspendenden Segnungen und dann das Geschenk des Glaubens betrachtet, die Gott allen gewährt, die die mit ihm eingegangenen Bündnisse halten. Der letzte Aspekt der Kraft durch Bündnisse, den ich erwähnen möchte, ist die Verleihung der Macht Gottes. Durch unsere bindende Verpflichtung zu ihm kann unser himmlischer Vater seinen göttlichen Einfluss, die Macht des Göttlichen, in unser Leben einströmen lassen. Dies kann er tun, weil wir mit unserer Teilnahme an den heiligen Handlungen des Priestertums unsere Entscheidungsfreiheit ausüben und diese Macht empfangen möchten. Durch unsere Teilnahme an diesen heiligen Handlungen zeigen wir auch, dass wir bereit sind, die zusätzliche Verantwortung auf uns zu nehmen, die mit dem weiteren Licht und der geistigen Kraft verbunden ist. Bei allen heiligen Handlungen, aber besonders bei denen im Tempel, werden wir mit Kraft aus der Höhe ausgestattet. Diese Macht des Göttlichen kommt in Gestalt des Heiligen Geistes und durch seinen Einfluss. Die Gabe des Heiligen Geistes ist Teil des neuen und immerwährenden Bundes. Sie ist ein entscheidendes Element unserer Taufe, der Taufe durch den Geist. Sie ist der Bote der Gnade, durch die das Blut Christi angewandt wird, um unsere Sünden wegzunehmen und uns zu heiligen. Sie war die Gabe, mit der Adam im inneren Menschen belebt wurde. Durch den Heiligen Geist ertrugen die Apostel in alter Zeit alles, was sie ertragen mussten, und mit den Schlüsseln ihres Priestertums verkündeten sie der ganzen damals bekannten Welt das Evangelium. Als wir dieses göttliche Bündnis geschlossen haben, wurde der Heilige Geist unser Tröster, unser Führer und Begleiter. Die Früchte des Heiligen Geistes sind das Friedfertige, der unsterbliche Herrlichkeit, die Wahrheit aller Dinge, das, was alles belebt, was alles lebendig macht, das, was alles weiß und alle Macht hat, gemäß der Weisheit, Barmherzigkeit, Wahrheit, Gerechtigkeit und Rechtsprechung. Die Gaben des Heiligen Geistes sind Zeugnis, Glaube, Erkenntnis, Weisheit, Offenbarung, Wunder, Heilung und Nächstenliebe, um nur einige zu nennen. Der Heilige Geist bezeugt ihre Worte, wenn sie Menschen belehren und ihnen Zeugnis geben. Der Heilige Geist gibt ihnen auch, wenn sie in feindseliger Umgebung sind, das ins Herz, was sie sagen sollen. Er erfüllt die Verheißung des Herrn, dass sie vor den Menschen nicht zu Schanden werden sollen. Der Heilige Geist offenbart ihnen, wie sie die nächste, anscheinend unüberwindliche Hürde nehmen können. Wenn sie den Heiligen Geist bei sich haben, können andere die reine Christusliebe verspüren und die Kraft bekommen, vorwärts zu streben. Der Heilige Geist in seiner Eigenschaft als Heiliger Geist der Verheißung bestätigt die Gültigkeit und Wirksamkeit ihrer Bündnisse und siegelt Gottes Verheißungen auf sie. Göttliche Bündnisse machen einen Christen stark. Ich fordere Sie auf, machen Sie sich für alle heiligen Handlungen des Priestertums würdig und empfangen Sie sie und halten Sie dann treu die Versprechen, die Sie dabei gegeben haben. In Zeiten der Not sollen Ihre Bündnisse höchste Bedeutung haben und Sie müssen wirklich gehorsam sein. Dann können Sie voll Glauben um das bitten, was Sie brauchen, ohne zu zweifeln, und Gott wird Ihnen antworten. Er wird Ihnen bei Ihren Bemühungen und Anstrengungen helfen, und wann und wie er es für richtig hält, wird er Ihnen seine Hand reichen und sagen: Hier bin ich. Ich bezeuge, dass die Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage, die Priestertumsvollmacht hat, die heiligen Handlungen zu vollziehen, durch die wir verbindliche Bündnisse mit dem himmlischen Vater im Namen seines heiligen Sohnes eingehen können. Ich bezeuge, dass Gott seine Verheißungen Ihnen gegenüber einhält, wenn Sie Ihre Bündnisse mit ihm in Ehren halten. Er wird Sie in reichem, vollem, gehäuften, überfließenden Maß segnen. Er wird Sie stärken und Ihren Glauben vollenden. Er wird Sie durch seinen Heiligen Geist mit göttlicher Macht erfüllen. Ich bete darum, dass Sie seinen Geist immer bei sich haben, damit er Sie führt und von Not, Angst und Bedrängnis befreit. Ich bete darum, dass Sie durch Ihre Bündnisse in der Hand unseres Herrn und Erlösers ein machtvolles Werkzeug für das Gute sein können. Im Namen Jesu Christi. Amen.
Wir danken dem Tabernakelchor, den Dirigenten und den Organisten für die schöne Musik am heutigen Morgen. Der Schlusssprecher in dieser Versammlung ist Präsident Henry B. Eyring, erster Ratgeber in der ersten Präsidentschaft. Nach Präsident Eyrings Worten singt der Chor das Lied »Mein Erlöser lebt«. Das Schlussgebet spricht dann Elder William W. Palmley von den 70ern und die Konferenz wird auf heute Nachmittag 14 Uhr vertagt. Präsident Eyring.
As have others, I.
Wie andere möchte auch ich Elder Anderson aufs Herzlichste willkommen heißen und versichern, dass ich ein Zeugnis davon habe, dass er von Gott berufen ist. Und diese Zusicherung braucht er. Die wird er brauchen in den Tagen, die vor ihm liegen. Meine lieben Brüder und Schwestern, es ist ein großer und heiliger Vorzug, zu Ihnen sprechen zu dürfen. Ich bete darum, dass meine Worte Ihnen helfen und Ihnen Mut machen werden. Wie verschieden unsere Lebensumstände auch sein mögen, wir haben zumindest eine Herausforderung gemeinsam. Wir alle müssen mit Widrigkeiten fertig werden. Es gibt Zeiten, manchmal auch längere Zeiten, da scheint unser Leben recht unbeschwert dahin zu fließen. Aber es liegt in der Natur unseres menschlichen Daseins, dass ein sorgenfreies Leben dem Kummer weichen muss, Zeiten guter Gesundheit zu Ende gehen und Ungemach sich einstellt. Vor allem dann, wenn die guten Zeiten schon eine Weile andauern, kann das Leid, das plötzlich da ist, oder der Verlust der materiellen Sicherheit einen ängstigen und manchmal auch erzürnen. Dieser Zorn entspringt zumindest zum Teil dem Gefühl, dass das, was geschieht, unfair sei. Unsere Gesundheit und das ruhige Gefühl der Sicherheit können einem wohlverdient und selbstverständlich vorkommen. Ihren Verlust empfindet man mitunter als ungerecht. Selbst ein tapferer Mann, den ich kenne, weinte und rief im Beisein derer, die ihn pflegten, unter Schmerzen aus: Ich habe mich immer bemüht, ein guter Mensch zu sein. Wie konnte das nur geschehen? Dieses Sehnen nach einer Antwort auf die Frage, wie konnte das nur geschehen, wird noch schmerzlicher, wenn ein Mensch, den wir lieben, leiden muss. Besonders schwer kommen wir damit zurecht, wenn den Leidtragenden offenbar keine Schuld trifft. Dann kann der Kummer den Glauben an die Existenz eines liebevollen und allmächtigen Gottes erschüttern. Manche von uns haben erlebt, wie solche Zweifel in Kriegszeiten oder bei Hungersnöten ganze Generationen befallen haben. Solche Zweifel können wachsen und sich ausbreiten, bis einige Menschen sich von Gott abwenden, dem sie vorwerfen, gleichgültig oder grausam zu sein. Lässt man diesen Gefühlen freien Lauf, kann man den Glauben daran verlieren, dass es überhaupt einen Gott gibt. Mir geht es heute darum, Ihnen zu versichern, dass unser himmlischer Vater und der Erlöser leben und dass sie die ganze Menschheit lieben. Allein die Möglichkeit, dass wir mit Ungemach und Bedrängnis konfrontiert werden, ist ein Beweis ihrer unendlichen Liebe. Das Erdenleben ist eine Gabe, die Gott uns gewährt, damit wir uns bereit machen können, die größte aller Gaben Gottes zu empfangen, nämlich ewiges Leben. Dann wird sich unser Geist gewandelt haben. Wir werden imstande sein, das zu wollen, was Gott will, so zu denken, wie er denkt, und somit darauf vorbereitet, dass uns eine endlose Nachkommenschaft anvertraut wird, die wir lehren und durch Prüfungen führen werden, damit sie sich entwickelt und bereit macht, ewiges Leben zu erlangen.
Damit uns diese Gabe gewährt wird und wir diese Verantwortung übertragen bekommen, müssen wir uns natürlich wandeln. Und zwar indem wir gute Entscheidungen treffen, auch wenn es schwierig ist. Wir werden darauf vorbereitet, indem wir uns im Erdenleben in Schwierigkeiten bewähren. Diese Ausbildung können wir nur genießen, wenn wir Prüfungen ausgesetzt sind, während wir Gott und anderen in seinem Auftrag dienen. In dieser Ausbildung erleben wir Elend und Glück, Krankheit und Gesundheit, Trauer wegen Sünde und die Freude der Vergebung. Diese Vergebung ist allein durch das unbegrenzte Sühnopfer des Erlösers möglich, das er durch Schmerzen vollbracht hat, die wir nicht ertragen könnten, die wir auch nur erahnen können. Wenn wir in unserer Not auf die verheißene Hilfe des Erlösers warten müssen, ist es tröstlich zu wissen, dass er aus Erfahrung weiß, wie er uns heilen und uns helfen kann. Im Buch Mormon wird uns zugesichert, dass er die Macht hat, zu trösten. Der Glaube an diese Tatsache macht uns geduldig, während wir beten, uns anstrengen und auf Hilfe warten. Jesus hätte schlicht und einfach durch Offenbarung erfahren können, wie er uns beistehen kann, aber er entschied sich dafür, durch eigene Erfahrung zu lernen. Alma berichtet, und er wird hingehen und Schmerzen und Bedrängnisse und Versuchungen jeder Art leiden. Und dies, damit sich das Wort erfülle, das da sagt, er werde die Schmerzen und die Krankheiten seines Volkes auf sich nehmen. Und er wird den Tod auf sich nehmen, auf dass er die Bande des Todes löse, die sein Volk binden. Und er wird ihre Schwächen auf sich nehmen, auf dass sein Inneres von Barmherzigkeit erfüllt sei, gemäß dem Fleische, damit er gemäß dem Fleische wisse, wie er seinem Volk beistehen könne, gemäß dessen Schwächen. Nun weiß der Geist alles. Doch leidet der Sohn Gottes gemäß dem Fleische, damit er die Sünden seines Volkes auf sich nehmen kann, damit er ihre Übertretungen auslöschen kann, gemäß der Macht seiner Befreiung. Und nun siehe, dies ist das Zeugnis, das in mir ist. Doch auch wenn Sie davon überzeugt sind, dass der Herr gütig ist und Sie in Ihren Prüfungen befreien kann, werden ihr Mut und ihre Ausdauer auf die Probe gestellt. Der Prophet Joseph Smith rief in einem Kerker gepeinigt aus, »O Gott, wo bist du? Und wo ist das Gezelt, das dein Versteck bedeckt? Wie lange noch wird deine Hand sich zurückhalten und dein Auge, ja dein reines Auge, von den ewigen Himmeln her das Unrecht ansehen, das deinem Volk und deinen Knechten widerfährt, und dein Ohr von ihrem Schreien durchdrungen werden. Die Antwort des Herrn hat mir geholfen und kann uns allen in dunklen Zeiten Mut machen. Mein Sohn, Friede sei deiner Seele. Dein Ungemach und deine Bedrängnisse werden nur einen kleinen Augenblick dauern. Und dann, wenn du gut darin ausharrst, wird Gott dich in der Höhe erhöhen. Du wirst über alle deine Feinde triumphieren. Deine Freunde stehen doch zu dir. Und sie werden dich wieder willkommen heißen mit warmem Herzen und freundlicher Hand. Noch bist du nicht wie ihr. Deine Freunde streiten nicht gegen dich und beschuldigen dich nicht der Übertretung, wie sie es mit Hiob getan haben. Ich habe erlebt, dass ein Zeugnis davon, dass wir wirklich auf das ewige Leben vorbereitet werden, Glaube und Mut hervorbringt. Der Herr wird seine treuen Jünger retten. Und der Jünger, der sich eine Prüfung als Anreiz nimmt, sich weiterzuentwickeln und dadurch für das ewige Leben bereit zu machen, kann mitten im Kampf
Frieden finden. Kürzlich sprach ich mit einem jungen Vater, der in der gegenwärtigen Wirtschaftskrise seine Arbeit verloren hat. Er weiß, dass Hunderttausende mit genau der gleichen beruflichen Qualifikation verzweifelt nach Arbeit suchen, um ihre Familie zu ernähren. Sein stilles Vertrauen brachte mich dazu, ihn zu fragen, was er getan hatte, um so sicher zu sein, dass er einen Weg finden würde, für seine Familie zu sorgen. Er sagte, er habe sein Leben überprüft, um sicher zu sein, dass er alles getan hatte, was er konnte, um der Hilfe des Herrn würdig zu sein. Es war offenkundig, dass seine Not und sein Glaube an Jesus Christus ihn dazu bewogen, Gottes Gebote zu halten, auch wenn es schwierig ist. Er sagte, er habe diese Gelegenheit erkannt, als er mit seiner Frau im Buch Alma gelesen habe, wo der Herr eine Gruppe Menschen durch Ungemach darauf vorbereitet hatte, das Evangelium zu finden. Sie erinnern sich an den Moment, als Alma sich einem Mann zuwandte, der diese Menschen anführte, und dieser sagte ihm, sie seien wegen ihrer Armut verfolgt und abgewiesen worden. Im Bericht heißt es, und nun, als Alma dies hörte, drehte er sich um, sein Gesicht unmittelbar zu ihm, und er schaute mit großer Freude, denn er sah, dass ihre Bedrängnisse sie wahrhaftig demütig gemacht hatten und dass sie bereit waren, das Wort zu vernehmen. Darum sagte er nichts mehr zu der anderen Menge, sondern er streckte seine Hand aus und rief denen zu, die er sah, die wahrhaft reumütig waren, und sprach zu ihnen, ich sehe, dass ihr von Herzen demütig seid. Und wenn dies so ist, seid ihr gesegnet. Dann werden in dieser Schriftstelle diejenigen von uns gelobt, die sich schon in besseren Zeiten auf Ungemach vorbereitet haben. Viele von ihnen hatten schon vor der Krise genug Glauben, um sich nach besten Kräften für die Hilfe bereit zu machen, die sie jetzt brauchen. Alma fährt fort. Ja, wer sich wahrhaft demütigt und von seinen Sünden umkehrt, und bis ans Ende ausharrt, der wird gesegnet sein, ja viel mehr gesegnet als diejenigen, die wegen ihrer überaus großen Armut gezwungen sind, demütig zu sein. Der junge Mann, mit dem ich mich unterhielt, hatte mehr getan, als Lebensmittel zu lagern und ein wenig zu sparen für die Notzeiten, die lebende Propheten warnend vorausgesagt hatten. Er hatte sich bemüht, sein Herz bereit zu machen, um der Hilfe des Herrn würdig zu sein, die er, wie er wusste, in naher Zukunft brauchen würde. Als ich an dem Tag, als er seine Arbeit verlor, seine Frau fragte, ob sie sich Sorgen mache, sagte sie mit fröhlicher Stimme, nein, wir kommen gerade vom Büro des Bischofs. Wir zahlen den vollen Zehnten. Es ist noch zu früh, um das zu sagen. Aber ich teilte ihre Zuversicht. Es wird schon werden. Der Schicksalsschlag konnte ihrem Glauben nichts anhaben. Er prüfte und stärkte ihn. Und das Gefühl des Friedens, das der Herr verheißen hat, wurde ihnen schon jetzt, da der Sturm noch tobt, zuteil. Weitere Wunder werden gewiss folgen. Der Herr passt seine Hilfe immer demjenigen an, der sie braucht, damit er ihn so gut wie nur möglich stärken und läutern kann. Oft besteht die Hilfe darin, dass der Bedrängte inspiriert wird, etwas zu tun, was ihm besonders schwer zu fallen scheint. Zu den großen Prüfungen des Lebens gehört, dass man den geliebten Ehepartner verliert. Präsident Hinckley beschrieb diesen Schmerz, als seine Frau nicht mehr an seiner Seite war. Der Herr kennt die Nöte derer, die durch den Tod von einem geliebten Menschen getrennt sind. Als er auf der Erde lebte, sah er den Schmerz der Witwen und kannte ihre Nöte. Während er selbst am Kreuz Qualen litt, bat er einen geliebten Apostel, für seine verwitwete Mutter zu sorgen, die nun einen Sohn verlor. Er versteht jetzt die Nöte eines Mannes, der seine Frau verloren hat, und die Nöte einer Frau, die nach dem Tod ihres Mannes allein ist. Die meisten von uns kennen Witwen, die Aufmerksamkeit brauchen. Mich hat es sehr berührt, als ich hörte, dass eine ältere Witwe, die ich wieder einmal besuchen wollte, sobald ich dazu kam, wie ich dachte, dazu inspiriert worden war, eine jüngere Witwe zu besuchen um sie zu trösten. Eine Witwe, die selbst Trost brauchte, wurde ausgesandt, eine andere zu trösten. Der Herr tröstete und segnete zwei Witwen, indem er sie inspirierte, einander Mut zu machen. Auf diese Weise stand er beiden bei. Auf die gleiche Weise half der Herr den demütigen Armen in Alma 34, die die Lehren und das Zeugnis seiner Diener angenommen hatten. Nachdem sie umgekehrt waren und sich bekehrt hatten, waren sie noch immer arm. Dennoch sandte der Herr sie aus, um für andere etwas zu tun, was sie durchaus als unlösbare Aufgabe hätten betrachten können und was sie selbst auch noch brauchten. Sie sollten anderen geben, wovon sie hätten hoffen können, dass der Herr es ihnen gibt. Durch seinen Diener gab der Herr diesen armen Bekehrten eine schwere Aufgabe und setzte einen hohen Maßstab. Wenn ihr dies alles getan habt, aber die Bedürftigen und die Nackten abweist und nicht die Kranken und Bedrängten besucht und von eurer Habe, sofern ihr habt, mit den Bedürftigen teilt, ich sage euch, wenn ihr dies nicht tut, siehe, so ist euer Beten unnütz und trägt euch nichts ein und ihr seid wie Heuchler, die den Glauben verleugnen. Das scheint viel verlangt zu sein von Menschen, die selbst in so großer Not sind. Aber ich kenne einen jungen Mann, der, als er jung verheiratet war, inspiriert wurde, genau das zu tun. Er und seine Frau kamen mit ihrem mageren Einkommen kaum über die Runden. Aber er bemerkte, dass ein anderes Ehepaar noch ärmer dran war als sie selbst. Zur Überraschung seiner Frau gab er ihnen von seinen knappen Mitteln etwas ab. Die Armut blieb, aber der verheißene Frieden kam. Mit Wohlstand, der ihre kühnsten Träume übertraf, wurden sie erst viel später gesegnet. Und sie haben nie aufgehört, die Not anderer zu bemerken und denen zu helfen, die weniger haben oder leiden. Es gibt noch eine andere Prüfung, die, wenn wir sie gut bestehen, Segnung in diesem Leben und Segnung in Ewigkeit bringen kann. Alter und Krankheit können selbst den Besten auf die Probe stellen. Ein Freund von mir war unser Bischof, als meine Töchter noch zu Hause wohnten. Sie erzählen, was sie empfunden haben, wenn er an einem Lagerfeuer in den Bergen schlicht Zeugnis gab. Sie lagen ihm am Herzen, und das wussten sie. Er wurde schließlich als Bischof entlassen. Er war schon zuvor Bischof gewesen, einem anderen Pfahl. Allen, die ich aus dieser früheren Gemeinde kenne, ist er genauso im Gedächtnis wie meinen Töchtern. Von Zeit zu Zeit besuchte ich ihn, um ihm zu danken oder ihm einen Priestertumssegen zu geben. Sein Gesundheitszustand verschlechterte sich allmählich. Ich kann mich nicht an all die Beschwerden erinnern, an denen er litt. Er musste operiert werden. Er hatte ständig Schmerzen. Jedes Mal, wenn ich ihn besuchte, um ihn zu trösten, drehte er den Spieß um. Ich war immer derjenige, der getröstet wurde. Seine Rücken- und Gehbeschwerden zwangen ihn, am Stock zu gehen. Aber in der Kirche saß er immer bei der Tür, um alle, die früh eintrafen, mit einem Lächeln zu begrüßen. Ich werde nie vergessen, wie erstaunt ich war und welche Bewunderung ich empfand, als ich einmal unsere Haustür öffnete und sah, wie er die Auffahrt heraufkam. An diesem Tag wurden die Mülltonnen geleert. Ich hatte unsere Tonne morgens hinausgestellt. Doch da kam er die Auffahrt herauf und zog mit einer Hand die Mülltonne hinter sich her. Mit dem Stock in der anderen Hand stützte er sich ab. Er half mir, obwohl er doch derjenige war, der viel dringender Hilfe brauchte. Und er half mit einem Lächeln und ohne darum gebeten worden zu sein. Ich besuchte ihn, als er schließlich von Krankenschwestern und Ärzten gepflegt werden musste. Er lag in einem Bett im Krankenhaus, hatte immer noch Schmerzen und lächelte immer noch. Seine Frau hatte mich angerufen, mir gesagt, dass er schwächer wurde. Mein Sohn und ich gaben ihm einen Priestertumssegen. Er lag im Bett, angeschlossen an Schläuche und Flaschen. Ich siegelte den Segen mit der Verheißung, dass er Zeit und Kraft haben würde, alles zu tun, was Gott in diesem Leben für ihn vorgesehen habe, und jede Prüfung zu bestehen. Er streckte die Hand aus und ergriff meine Hand, als ich im Begriff war zu gehen. Ich war überrascht, mit welcher Kraft er meine Hand hielt und wie fest seine Stimme war, als er sagte, ich werde es schaffen. Ich ging und dachte, ich würde ihn bald wiedersehen. Doch es dauerte keine 24 Stunden, bis man mich anrief. Er war an jenen herrlichen Ort gegangen, wo er den Erlöser sehen wird, der sein vollkommener Richter ist und der auch der unsere sein wird. Als ich auf seiner Beerdigung sprach, kam mir in den Sinn, was Paulus gesagt hatte, als er wusste, dass er an jenen Ort gehen würde, wohin mein Nachbar und Freund gegangen ist. Du aber sei in allem nüchtern, ertrage das Leiden, verkünde das Evangelium, erfülle treu deinen Dienst. Denn ich werde nunmehr geopfert und die Zeit meines Aufbruchs ist nahe. Ich habe den guten Kampf gekämpft, den Lauf vollendet, die Treue gehalten. Schon jetzt liegt für mich der Kranz der Gerechtigkeit bereit, den mir der Herr, der gerechte Richter, an jenem Tag geben wird. Aber nicht nur mir, sondern allen, die sehnsüchtig auf sein Erscheinen warten. Ich bin überzeugt, dass mein Nachbar seine Prüfung bestanden hat und mit einem freudigen Lächeln vor seinen Richter treten wird. Ich gebe ihm Zeugnis, dass Gott Vater lebt. Er hat für uns alle einen Kurs festgelegt, der uns so abschleifen und vervollkommnen kann, dass wir bei ihm sein können. Ich bezeuge, dass der Erlöser lebt. Sein Sühnopfer ermöglicht, dass wir geläutert werden, wenn wir seine Gebote und unsere heiligen Bündnisse halten. Ich weiß aus eigener Erfahrung, dass er uns Kraft geben kann und wird, jede Prüfung zu überwinden. Präsident Monson ist der Prophet des Herrn. Er hat sämtliche Schlüssel des Priestertums inne. Dies ist die wahre Kirche des Herrn, in der wir mit ihm zusammen einander aufrichten und denen beistehen dürfen, die wie wir Leid erleben und die er unsere Wege kreuzen lässt. Im Namen Jesu Christi. Amen.
Thank you.
Our beloved Father in heaven,
unser lieber himmlischer Vater, am Ende dieser Versammlung danken wir dir für den Rat, den wir von Propheten und Führern der Kirche und erhalten haben. Wir danken dir für die Musik, die wir gehört haben und die Musik, die uns und das gesprochene Wort, das uns erhebt während dieser Konferenz. Wir bitten dich, Vater, dass wir erhoben werden mögen durch das, was wir hören, dass wir verstehen, was die Botschaft des wiederhergestellten Evangeliums uns bedeutet. Wir bitten dich für die anderen Versammlungen dieser Konferenz, dass wir erfrischt zurückkehren können. Im Namen Jesu Christi. Amen.
Dies war die erste Versammlung der 179. Frühjahrsgeneralkonferenz der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage. Es haben Generalautoritäten und führende Amtsträger der Kirche gesprochen. Für die Musik hat der Tabernakelchor gesorgt. Diese Sendung war eine öffentliche Dienstleistung von Bonneville Communications. Jede Wiedergabe, Aufzeichnung, Abschrift oder sonstige Verwendung ohne schriftliche Zustimmung ist untersagt.